Ja, es wird heute bestimmt eine herausfordernde Zeit, hoffe ich. Ich war vor ein paar Wochen dran und ich hatte bei der letzten Predigt zu einem Teil sehr viel ungewöhnlich Resonanz. Und zwar von Leuten, die lange im Glauben sind und Leute, die frisch im Glauben sind. So hatte ich das noch nie gesehen. Das verändert ja mein ganzes Glaubensleben war. Und ich will es ganz kurz nochmal zeigen und ob ihr euch daran erinnert. Es ging um den Unterschied zwischen Wunder und Segnung. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und der wichtigste Unterschied ist, dass bei Wundern Jesus meist allein agiert. Es geschieht. Jesus ist der, der tut. Er verwandelt Wasser in Wein. Er schafft neu, er verändert, unabhängig von dem, was Menschen sind und Menschen tun. Bei den Segnungen ist es anders. Da nimmt er uns mit an Bord. Da braucht er uns. Es geht los und Jesus ist dabei und segnet bei dem, was wir tun. Er geht mit und hilft und verwandelt, während wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Er ist quasi sozusagen Rückenwind, wenn wir etwas anpacken und wenn wir losgehen. Ein Beispiel ist Matthäus 28. Da heißt es, Jesus ist alle Macht gegeben. Und dann verspricht er seinen Leuten, bei ihnen zu sein, bis ans Ende der Welt. Und dann kommt es, darum geht hin und verkündet und macht zu Jüngern. Lehret sie halten, alles, was ich euch gesagt habe. Also Jesus alle Macht gegeben und dann sagt er, und ich bin dabei, wenn ihr losgeht, dann kommen die Segnungen und dann wird er dabei sein. Und dieser Unterschied macht etwas mit unseren Gebeten. Er macht etwas mit unserem Selbstbewusstsein, mit unserem Auftreten. Und heute wollen wir uns einem Ostertext zuwenden, der vor Ostern kommt. Aber es ist bei Johannes nur berichtet und es ist ein cooler Ostertext, der das aufgreift. Und wir wollen nochmal die Verse lesen, es war sehr lang, die letzten Verse. Und wir achten mal auf Jesus und wir achten mal auf die Leute. Es war aber eben eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Dann spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Und Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und da hoben sie den Stein weg. Und dann überspringe ich ein bisschen. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Und Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Beginnen wir mit dem Wichtigsten in dieser Geschichte von Lazarus. Das steht über allem. Und damit starten wir und ich denke, damit hören wir auch in dieser Predigt auf. Wir wollen einen Blick auf Jesus haben. Es gibt Dinge, die kann nur Jesus. Die macht doch nur Jesus, weil er sie auch alleine tun kann. Das Wunder der Erlösung. Das tut Jesus alleine. Das Wunder der Auferstehung, auch das kann nur Jesus tun. Das Wunder des neuen Menschen. Jesus errettet. Er schafft neues Leben. Er ist Ursache und Wirkung von all dem, was wirklich wichtig ist. Jesus macht aus dir ein Gotteskind. Jesus bringt uns in den Himmel. Das macht Jesus ganz alleine. Nur durch ihn. Er ruft, er spricht und sein Wort hat Macht, die Dinge zu verändern. Wir können niemanden in den Himmel bringen, nur Jesus tut es. Okay? Wir dürfen unsere Begrenztheit und Jesu Unbegrenztheit niemals verwechseln und auch niemals in Versuchung geraten. Aber diese Verse, diese Geschichte hat noch viele, viele andere Übertragungen für uns. Das erste ist, reden wir von einem Stein. Da gibt es einen Stein vor unserer Errettung. Lazarus soll leben. Die Zeit für Lazarus war noch nicht gekommen, dass er sterben sollte. Gottes Plan für ihn war, dass er zu Jesus kommt, dass er rauskommt und dass er lebendig gemacht wird. Und das Coole an der Geschichte ist, dass das Jesu Botschaft ist an uns, an mich und an euch. Botschaft für jeden auf dieser Welt. Paulus schreibt an Timotheus, vielleicht weil es notwendig war, dass Timotheus das nochmal erkennt. Und er sagt, hey, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann sehe ich überall auf unserer Welt, in unserem Leben, Steine, die vom Menschen gerollt sind, dass sie diese Erkenntnis nicht bekommen. Dass sie nicht gerettet werden können, dass Steine vor unserem Leben sind. Bei uns sind das die Steine, also ich denke, die Steine der Ablenkung ist im 21. Jahrhundert das Größte. Steine, die vor Menschen gerückt werden und sie gar nicht dazu kommen, sich darüber Gedanken zu machen, ist da was dahinter. Das sind Steine von unserem Lebensstil. Schau auf dich. Es gibt keine Wahrheit. Schau auf dich. Das sind die Steine von dem Lächerlichmachen von der Bibel, von dem Wort Gottes, vom Christentum. Misstrauen gegenüber der Bibel. Aber das sind auch Steine, die Prediger und Kindergottesdienstleute und Pfarrer und in Jugendstunden und Kindergottesdienst vor unser Leben rücken, weil sie so langweilig sind. Und weil sie nicht das Wort Gottes so verkünden, dass sie fast eher die Leute immunisieren. Und sie kommen aus dem Kindergottesdienst oder aus dem Konfirmandenunterricht und sie sind fast immunisiert, weil es so schrecklich war. Das sind Eltern und Freunde, die einen schlechte und böse Dinge antun und diese Steine vor unser Leben räumen, weil wir so geschändet wurden. Das ist unser Umfeld, unsere Geschichte, die irgendwie wie ein Stein vor Menschen liegt und sie nicht durchdringen können, wenn Gott sie ruft. Das ist der Vater oder der beste Freund, der uns mit falschen, sogenannten klugen Worten Jesus in ein Bild malt und das Evangelium so falsch manipuliert, dass wir Jesus nicht mehr erkennen als Retter der Welt und unseren Weg zusperrt. Jesus sagt uns zwar, es ist besser oder wehe denen, aber offensichtlich schaffen sie es, Steine vor Menschen zu rollen. Menschen rollen Steine vor dein Leben und das deiner Verwandten und Bekannten bei der Uni oder in deiner Nachbarschaft. Da ist zwar noch Sehnsucht, da muss was sein. Und ich entdecke das bei jedem Gespräch, auch mit Menschen, die weit weg sind von Jesus. Sinn im Leben, ja, da muss, ist da noch mehr. Aber auch bei uns Christen. Die Frage ist, was sind die Steine in deinem Leben? Wir sind in der Predigtreihe herausgefordert durch Jesus. Also wir wollen als Gemeinde ja das Ziel geben, hey, sei Jünger und sei es tief und gut und folge Jesus nach, nicht als Sklave, sondern damit du das Level der Freude und der Friede und der Liebe aufnehmen. Das ist doch das Evangelium. Welche Steine hindern uns, Nachfolge ganz zu machen? Die zweite Beobachtung hier ist aber, auch bei dem Stein, der erste Auftrag in dieser Story, den Jesus gibt, heißt an die Leute, die drumherum kommen, an seine Leute, hebt den Stein weg. Hebt den Stein weg. Erinnert ihr euch an die Eingangssätze von Wunder und von Segnungen? Es gibt Dinge, die nur Jesus kann. Da ist ein Wunder dran. Und das kann nur Jesus herausrufen, hallo, und lebendig machen. Sind wir nicht so vermessen. Aber das Wegrollen von Steinen, die einen Anstoß geben oder die Leute hindern, wessen Aufgabe ist das? Jesus sagt, hey, das ist euer Job. Hätte es Jesus selber als Wunder machen können? Na klar, überhaupt gar keine Kunst. Aber offensichtlich wollte er es nicht. Sondern wir sollen dabei sein. Wir sollen dabei sein, wenn die Lazarusse lebendig werden. Das ist Auftrag an die Gemeinde. Wir sollen dabei sein, wenn Jesus seine Erlösung geschehen lässt an Menschen. Wir helfen mit. Deshalb darf sich eine Gemeinde anstrengen, darüber Gedanken zu machen, was sind Steine, die weggerollt werden müssen. Ihr wisst, mein Lieblingsbeispiel ist total profan und diese Predigt wird länger dauern. Es ist cool, dass ihr nicht auf kalten, harten Bänken sitzt, sondern auf schönen Stühlen. Da werdet ihr hoffentlich es nicht so merken, hey, dass ihr 40 Minuten einen Vortrag zugehalten habt, weil ihr bequem sitzt. Könnte ein könnte ein Balken sein, könnte ein Stein sein, der für euer Leben ist, wenn es eben nicht gut ist, wenn der Ton nicht funktioniert, wenn das Licht nicht gut ist, wenn ihr nicht ordentlich begrüßt werdet. Ihr hattet sowieso, also Gäste, die kommen, einen gewissen Misstrauen gegen Christen. Und dann werden sie angelächelt und dann kommen, werden die Kinder ordentlich beaufsichtigt und sie kommen runter und sind und strahlen. Es ist gut, wenn Gemeinde sich anstrengt, Steine wegzurollen. Gehen wir weiter im Text. Jesus will nichts Geringeres tun, als einen Menschen zu erwecken. Und dann gibt er die Anweisung, an seine Leute mitzuhelfen. Und dann kommt jetzt Marthas Einsatz. Ich muss hier noch mal ein bisschen höher machen. Die Augen werden schlechter. Marthas Einsatz. Und Martha ist ja eine Fromme. Und Marthas Einsatz ist: Herr, er stinkt schon. Er ist zu lange unerweckt. Er stinkt schon. Wenn Jesus einen Plan für unser Leben hat und für dein Leben hat, dann kann es sein, dass wir uns hüten müssen für bestimmte Leute, die in unserem Umfeld sind. Sie sind fromm und trotzdem kommen sie und verwirren uns. Wir müssen uns hüten vor einem Pessimismus von den Marthas um uns, auch wenn sie gut gemeint sind. Entmutigung ist im Reich Gottes überall. Entmutigung. Ein Blick auf das Unmögliche richten, auf die Schwierigkeiten. Das lohnt nicht. Vielleicht denkst du auch, du bist ein Typ, für den es sich nicht lohnt. Ich sag dir eins, höre niemals auf die Marthas oder die Isabels dieser Welt. Höre nicht auf sie. Was macht Martha? Martha diskutiert über Aussagen Jesu. Machen wir uns nichts vor, es ist so. Nachher bei Petrus ist es auch so. Petrus wird in der Apostelgeschichte berufen als Groß und wir denken, alles ist gut. Nee, er kriegt den ersten richtigen Auftrag und dann diskutiert er mit Jesus. Ja, da ging es um den Cornelius und die Vision und ist. Und er sagt, na, habe ich noch nie gemacht. Hallo, er diskutiert mit Jesus. Er diskutiert mit Jesus, was Jesus sagt. Und wenn Jesus sagt, Steine weg, dann machen wir es. Dann ist es besser, wir tun es. Aber Jesus lässt sich nicht beirren. Und so kommt der Stein weg. Und jetzt kommt der Höhepunkt dieser Story. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern, an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Und Jesus spricht zu ihnen, löst sie. Und lasst ihn gehen. Dieser Vers ist so voll. Was wollen wir zuerst schauen? Schauen wir auf Lazarus. Das Erste, was auffällt, ist Folgendes. Lazarus wird erweckt. Und trotzdem ist er gebunden. Noch gebunden sein, trotz Erlösung. Und ich glaube, das beschreibt ein tolles Bild, deswegen liebe ich diese Geschichte. Die beschreibt mein Leben und dein Leben. Gebunden sein und trotzdem erweckt. Spurgeon sagte dazu, gänzlich auferweckt, aber nicht gänzlich befreit. So ist es. Lasst uns das mal bildhaft darstellen. Ich habe Freiwillige gesucht und Freiwillige gefunden. Noch gänzlich noch zu erretten. Ja, fang doch mal an. Es geht um das Einwickeln. Für was stehen diese Bänder und diese Tücher? Diese Bänder und diese Tücher sind aus der Sphäre des Toten, aus der Sphäre des Totenreiches, des Unerwecktseins, des sündigen Lebens nach dem Sündenfall, nachdem die Welt ist noch nicht perfekt. Sie kommt aus der Sphäre, wenn Jesus noch nicht komplett... Christopher, lächelt doch mal. Sie kommt aus der Sphäre von weit weg von Jesus. Und wir alle tragen diese Bänder. Wir alle tragen sie. Wir sind erlöst, aber wir sind noch schwach. Wir sind erlöst, aber wir haben noch Süchte. Wir sündigen. Wir haben Bänder von schlechten Angewohnheiten. Wir sind körperlich nicht fit. Mir tut seit Wochen weh. Und ich weiß nicht warum. Manche Leute sagen, es liegt einfach nur am Altwerden. Eingeschränkt sind wir. Viele von uns haben noch Bänder, die uns hindern, zu handeln und zu agieren aus unserer Kindheit. Wenn du permanent aufwächst und permanent hörst, dass du nichts taugst, dann sind Bänder um dich gelegt worden, die aus der Sphäre nicht Gott kommt. Manche sind voller eingebunden in Ängsten und Sorgen jeden Morgen, jeden Abend. Wir haben. Ist ja schön, dass er bei dem Thema lächelt. Aber es sind manche, jetzt wo wir an den Kopf kommen, manche sind gebunden voller Minderwertigkeit. Sie denken, sie genügen nicht. Minderwertigkeitsfragen. Manche sind gebunden voller in unseren Schicksalen und Genen, die wir haben. Falsche Familie aufgewachsen. Da ist noch keine Freude in uns. Jesus lebt in dir, aber irgendwie sind wir wachen nicht auf und sind fröhlich. Und Jesus verheißt uns doch, hey, wach auf und sei fröhlich. Jeden Tag Freude, weil es so gewaltig ist. Luther sagte mal, da ging es um die Taufe, und er sagte, ich habe den alten Adam ersäuft. Aber er kann schwimmen. Und das ist unser Problem. Wir werden von Jesus herausgerufen, aber irgendwie sind wir noch gebunden. Das bin ich. Das ist mein Leben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das ihr seid. Gebunden. Christen, die sich unheilig aufführen und noch völlig aus der anderen Welt sind. Wenn wir nicht gelernt haben, zurückzutreten und um des anderen Willen Dinge zu tun, dann sind wir gebunden aus dem, was weit weg ist von Jesus. Da sind wir erlöst, aber wir sind in der Jüngerschaft weit weg. Wenn wir nicht gelernt haben, unsere Finanzen umzugehen, da sind wir gebunden in was auch immer. Wir dürfen uns nicht unheilig aufführen. Dürfen nicht aus der Welt leben, Dinge falsch denken. Aber jetzt kommt es. Jesus gibt den Befehl, die Lazarusse zu befreien. Und an wen gilt der Befehl? Er gilt wieder an sich, an die Christen, er gilt an die Leute, die so rumstehen, an die Jünger. Sagt, hey, befreit sie. An die Gruppe der Jünger. Die Gemeinde Jesu ist berufen, Menschen zu befreien. Zu schauen, dass es uns besser geht, uns in die Freude zu führen, das Gebundene zu lösen, die Wunden der Vergangenheit heilen zu dürfen, schlechte Angewohnheiten anzusprechen und zu gucken, dass wir besser und geradeaus laufen, Süchte in den Griff zu kriegen. Gemeinde Jesus berufen, dass wir alles außer minderwertig sind und das auch nicht in unserem Kopf haben. Ich weiß, ich war lange Gemeindeleiter und lange in Leitung. Ich weiß, die Gemeinde ist nicht so gut. Ich weiß das. Gemeinde Jesu ist auch schwach. Aber ich werde nicht aufhören, darüber zu reden, zu predigen und zu glauben, wir können es schaffen. Wir können besser werden. Wir können mehr aufeinander achten. Wir können es wenigstens versuchen. Ich weiß, in dieser Welt haben wir die Kleider und Binden des Todes noch an. Wir alle, auch die wir andere erlösen wollen. Die komplette Erlösung steht noch aus. Die Befreiung, wo keine Tränen sind, wird passieren, irgendwann. Ja, Jesus sagt, es wird geschehen. Und manche von uns werden mit Fesseln sterben müssen. Aber wir sind berufen zum Lösen der Ketten und zum Freisetzen, zum Ermutigen, zum Nachgehen, zum Therapieren. Ich bin der festen Überzeugung, Jesus hätte seinen Leuten diesen Auftrag nicht gegeben, wenn es unmöglich wäre. Auch wenn meine Schwachheit schreit nach Unmöglichkeit und euer auch. Aber Jesus hätte uns als Gemeinde nicht berufen, bringt Menschen zum Glauben, löst den Christen, wenn sie zum Glauben gekommen sind, löst ihnen ihre Bindungen. Schaut, dass sie in der Heiligung vorankommen. Jesus hätte diesen Auftrag nicht gegeben, wenn er nicht eine Chance sehen würde, dass es klappt. Bin ich der festen Überzeugung. Manchmal dauert es einen Tag, so wie hier, das Lösen. Und manchmal ist es ein Prozess. Manchmal dauert es auch einfach länger. Manchmal ist es sogar ein weiter Weg, dass wir das, was wir in unseren Köpfen falsch denken. Aber Jesus bindet uns an dieser Stelle ein. Wir sollen einander befreien. Jesus erlöst und dann kommt unser Part. Wir als Gemeinde sind gefordert. Jesus tut das eigentliche Wunder, aber er baut uns ein in sein Leben. Und der Text wird hier wahnsinnig genau. Johannes beobachtet an dieser Stelle genau wie 10 Kapitel später, als es um Jesus geht. Er sagt, seine Augen waren gebunden. Ich bin der Überzeugung, dass wir in unserem Kopf, mit unseren Augen gebunden sind, die Wahrheit zu erkennen. Menschen zum Glauben. Und wir haben noch eben diesen Wulst an falschen Informationen. Wir kommen ja nicht zum Zeitpunkt Null zum Glauben an Jesus. Und auch jetzt ist es nicht so, sondern wir sind ja ein Resultat von Tausenden von Informationen, die in unser Hirn kommt. Und das Erste ist, wir müssen die Augen freisetzen. Wir müssen die zum Glauben kommen, einführen, dass wir richtig glauben, dass wir richtig denken. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Wichtigste ist, dass wir den Blick bekommen dafür von Gottes Sicht. Christopher, kannst du deine Binden im Kopf gerade selber ablösen? Nein. Nee. Geht's dir noch gut?
Ja.
Gut. Ist ein bisschen warm. Es geht gleich ab. Ich bin der Überzeugung, allein die Schrift, wenn wir ihn lösen, bedeutet es, dass wir uns gegenseitig tiefer führen in das, was Jesus denkt. Und es gibt nur eine einzige Quelle, wo wir das rauskriegen. Das ist das Wort Gottes. Und wir müssen uns anstrengen im Kindergottesdienst, im Seniorenclub, bei den Frauen, bei den Männern, wenn wir zusammenkommen, uns einführen, weil wir denken das Falsche. Ich kann nicht zählen, wie oft ich in meiner Ältestenschaft an Menschen komme, die glauben, dass sie nicht genügen.
Rette mich.
Ich rette dich. Die glauben, dass sie nicht genügen. Die glauben, dass Gott sie doch nicht liebt. Wie fatal ist das, dass Gott sie doch nicht liebt, dass sie doch nicht genügen, dass sie doch nicht gut genug sind und dass Rettung doch nicht aus Gnade, sondern durch irgendetwas passiert. Ich kann nicht erahnen, wie oft ich diese Gespräche geführt habe. Das kommt, weil wir nicht richtig sehen. Ich mache das jetzt mal, okay? Und wir müssen den Christopher dieser Welt sagen, glaub nicht so einen Scheiß. Du bist geliebt. Schau richtig. Und wenn er sich aus dem Wort Gottes selber liest, dann ist das gut. Aber unheimlich oft reicht unsere Mittel nicht. Aber ich will ihn dazu bringen, dass er in der Bibel selber erkennt, da steht ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Für mich. Das musst du wissen. Das musst du sehen. Und wir kommen oft zum Glauben und sind dann im Glauben und irgendetwas will es um uns herum einbinden. Und wir können nicht mehr klar gucken. Wisst ihr, was die, ich habe das immer gedacht, das ist was anderes, aber der biblische Befund ist eindeutig. Wisst ihr, was die wichtigste Aufgabe von der Gemeinde Ältesten ist, von der Ältestenschaft? Was die Schrift sagt, das ist die wichtigste Aufgabe? Wichtigste deswegen, weil sie am häufigsten erwähnt wird. Ich dachte immer, hey, organisieren und leite die Gemeinde und richte sie auf ein Ziel aus. Das ist nicht wahr. Was ist das wichtigste Ziel der Ältesten in der Schrift? Das Bewahren der Lehre. Das Bewahren der Lehre. Das taucht immer auf, permanent. Wenn Paulus Leute einsetzt, bei Timotheus, bei Titus, es geht immer um das Achten der Lehre. Die wichtigste Aufgabe. Die wichtigste Aufgabe. Deswegen müssen wir uns anstrengen, wenn wir leiten, wenn wir vor Gruppen stehen. Wir müssen sie lehren, wir müssen gucken, dass sie ihr Schweißtuch um ihren Kopf, dass wir den befreien, dass sie richtig gucken und das Richtige denken. Weil die richtig gucken, die sind nicht mehr, dann sind wir nicht mehr verführbar. Wir müssen seinen Willen erkennen. Was würde Jesus tun? Das fällt uns doch nicht von vorne ein. Das müssen wir in uns hineinlegen. Ich liebe dieses Bild von David mit seinen Steinen. Wenn du nichts einpackst, wenn du dann zum Goliath kommst, dann hast du nichts. Du musst die Steine raussuchen und die musst du einpacken und dann kannst du zu Goliath kommen. Wenn du ohne Steine kommst, dann hast du eine Schleuder, hast du gelitten. Wir müssen sammeln, da müssen wir besser werden. Es ist erstaunlich, dass Jesus dieses Wunder mit dem Weglösen nicht selber macht. Aber der biblische Befund ist eindeutig, offensichtlich. Ich hätte es anders gemacht, aber Jesu Plan war, hey, ich brauche Gemeinde, ich brauche meine Jünger, die sollen das tun. Die sollen das tun. Deswegen, Binden des Kopfes lösen wir. Wir lösen auch, damit du nicht umfällst, wir lösen auch die Binden von den Füßen. Boah, das ist lang. Habe ich das gemacht? Wir müssen sie lösen, damit er weiß, wohin er laufen soll. Wie gehe ich, wie bete ich? Das müssen wir ihm erklären. Wir müssen Jünger schaffen. Wie betet man? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Was tue und was lasse ich? Wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Ich soll laufen als Christ, soll Jesus nachfolgen, nicht mehr ihn binden. Und dann kommen unsere schlechten Gewohnheiten, unsere Sünden. Was mache ich dann? Das müssen wir uns erklären. Das Ziel ist klar. Wir müssen uns in die Lage versetzen, Jesus nachzufolgen. Self-Feeder ist so ein cooles Wort, ich mag das. Ihr müsst selber es hinkriegen, durch Gebet und durch Bibellesen ein geistliches Leben zu führen. Da ist kein anderer zuständig. Und deine Hände kommen, aber auch. Wie hast du denn das gemacht? Ah. Ja, manchmal ist das Lösen nicht so einfach. Ein Christ, der seine Gaben nicht einsetzt, ist eine Katastrophe. Ein Christ, der nicht handeln kann, der nicht agieren kann, ist eine Katastrophe. Jemand, der seine Gaben nicht einsetzt, glaubt mir, das geht nicht. Ich kenne keinen biblischen Befund, der das erklärt. Es gibt immer Phasen von allem. Aber der Jesus beruft uns, um ihm nachzufolgen. Handelt, bis ich wiederkomme. Sorry, fauler Christ. Ich weiß, das schlage ich in irgendwelche Schubladen, aber es macht nichts. Ein fauler Christ ist nicht das ist nicht das, was cool ist. Jesus beruft uns, ihm nachzufolgen. Wo auch immer und wie auch immer. Aber handelt, bis ich wiederkomme. Und damit Christen ordentlich handeln können und ihre Gaben einsetzen, müssen wir sie befreien. Christopher, danke. Ich befreie dich mal. Lazarus konnte erweckt werden durch ein Wunder und das Eingreifen von Jesus, aber die Bänder können gelöst werden durch uns, auch ohne ein Wunder. So ist Gemeinde Jesu. Jesus macht lebendig und befreit vom Tod, aber seine Gemeinde hilft, dass wir die Kleider des alten Menschen ablösen können und austauschen können, die neue Kleider und neue Schuhe bekommen. Wir sind von Jesus berufen, das zu tun. Wir gönnen uns noch was. Wir denken ja alle, dass wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn in- und auswendig kennen. Wisst ihr, dass in dem Gleichnis der Vater, nachdem der Sohn umkehrt, kein Wort mit ihm redet? Der Sohn kommt zurück und dann gibt es eine dicke Umarmung und alles ist gut. Und das erste Mal, wenn der Vater redet, redet er zu den Leuten drumherum. Also der Sohn kommt, Vater, ich habe gesündigt, das kennt ihr, gegen den Himmel und zu dir. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, das ist der nächste Vers, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Da kommt kein Wort mehr an den verlorenen Sohn, kein Wort mehr. Sondern die Botschaft geht an die Knechte drumherum und die sollen ihn den Ring anziehen. Hey, du bist jetzt wieder der Königssohn, wie cool ist das denn, du bist der Sohn. Und dann machen sie neue Klamotten, weil die Alten voller Bindung sind und sie passen nicht mehr in die neue Berufung. In dem Gleichnis geht es um die Knechte auch. Hey, macht ihr das jetzt? Die Erlösung ist da. Er hat gesündigt und wird aufgenommen. Und wird aufgenommen in die Familie. Das macht der Vater. Und alles andere, wie geschieht dann die Aufnahme? Da sind wir wieder gefordert. Und ich finde es einfach mega. Okay. Mein Gebet war, dass Gott uns heute Morgen ein bisschen zeigt, wo das in deinem Leben ist. Wo haben wir noch Zwänge? Wo sind wir nicht so erlöst, wie wir uns das vorstellen? Wo passieren Dinge immer wieder in unserem Leben, in unseren Träumen, in unseren Ängsten? Wo müssen wir unsere Augen befreit werden? Wo müssen wir uns befreien lassen? Wo stehst du auf der Stelle? Wo trittst du auf der Stelle? Wo müssen wir befreit werden? Wo müssen wir uns freisetzen lassen zum Handeln? Wir haben heute uns Folgendes gedacht. Wir werden gleich eine Anbetungszeit auch haben und haben hier vorne ein bisschen aufgeräumt. Und würden gerne uns allen die Chance geben, Dinge auch in die Umsetzung bringen. Gelegenheit zu geben, mit anderen zu reden, zu sprechen, sagen, hey, mir ist klar geworden, ich bin immer noch geizig, ich bin nicht frei, mit meinem Geld umzugehen, ich behandle meine Frau schlecht, ich gucke die falschen Dinge, ich habe meine Zeit nicht im Griff, trinke vielleicht zu viel Alkohol, was auch immer. Ich habe keine Freude in meinem Leben, ich bin gebunden noch in Ängsten, obwohl ich von Jesus befreit wurde. Und wir würden gerne einen Anfang machen, dass ihr kommt, hier vorne nachher, das sind Gebetsteam, die normalerweise hinten sind. Wir werden auch aufstehen, sodass die Hürde leichter ist, dass ihr nicht so genau seht. Und kommt und redet und sagt, hey, das ist mein Problem. Komm, lass uns heute den ersten Tag sein, wo wir gemeinsam diese Binden lösen wollen. Und dann wollen wir vor Gott kommen. Manchmal geschieht es sofort dann und manchmal ist es ein Beginn. Und danach kommt Seelsorge und wir bleiben dran. Vielleicht ist dein Hauskreis dann gefordert, dein Freund, dein Partner, deine Zweierschaft. Aber hab den Mut zu kommen, zu sagen, ich möchte gerne, dass meine Bindungen gelöst werden. Ich fühle mich, als wenn ich nicht laufen kann. Als wenn ich nicht handeln kann. Ich bin gezwängt und ich bin doch Gottes Kind. Ich möchte gerne, dass das im Griff ist. Lasst es nicht zu, dass das die nächsten 10 Jahre unbearbeitet ist. Sondern kommt auch und startet damit. Und wir wollen das vor Gott bringen und wollen das vor Gott äußern. Und nachher oder parallel dazu habe ich hier hinten ganz viele Bänder. So als als Beispiel und nehmt euch die mit. Vielleicht als Erinnerung an diesen Gottesdienst, wo du sagst, ich will befreit sein. Ich will das weglegen. Nehmt's mit, packt's euch in eure Vitrine, Geschenke im Gottesdienst. Aber es gibt noch einen Abschluss. Und ich denke, 3 Minuten gönnen wir uns noch zu, ich finde, mit der Schönste an dieser Story. Dann rief Jesus mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Ich habe mir schon überlegt, warum sagt das Johannes? Vielleicht, also warum laut? Ja, warum laute Stimme? Warum hat Jesus kein stilles Gebet gebrochen und dann geht er nach vorne und dann ist es irgendwie... Ich glaube, weil es proklamiert werden muss. Und weil es eine laute Botschaft ist. Es ist eine laute Botschaft. Und zwar für jeden von uns. Es ist eine laute Botschaft. Jonathan, komm heraus. Eine laute Botschaft. Alfons, komm heraus. Es ist eine laute Botschaft, weil sie in dein Leben treffen muss. Komm heraus. Es muss proklamiert werden. Und das bei jedem von uns. Jesus ruft deinen Namen. Jesus ruft meinen Namen. Irgendwann rief er meinen Namen, Günther, komm heraus. Und ich weiß es noch, ich war zwar immer irgendwie fromm, aber ich wusste, irgendwann, jetzt meint Jesus mich. Und der Erste, bei dem ich das offenbart habe, ich weiß noch, wo ich war, ich war ein Junge, 12, 13, und dann habe ich das meiner Mama erzählt. Ich lasse mich taufen. Die Botschaft kam in mein Leben, Günther, komm heraus. Und ich wusste, ich muss mich taufen lassen. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Und das ist bei jedem von uns. Bei Lazarus und bei dir und bei mir wird ein Wort aus dem Alten Testament wahr. Da heißt es, fürchte dich nicht, Jesaja 43. Denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ich weiß, es ist ein Wort an Israel, an sein Volk. Aber es gibt 2000 Jahre Geschichte im Christentum. Dieser Vers gilt jedem. Ich bin der festen Überzeugung. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich dafür sorgen, dass du nicht ersäufen wirst. Das Negative wird nicht diese Macht bekommen über dein Leben, weil ich habe dich erlöst. Wenn du durch Ströme gehst, heißt es, da sollen sie dich nicht ersäufen. Und dann kommt es. Warum? Gott, warum? Und dann sagt Jesus, weil du wertvoll bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe. Versteht ihr, manchmal freuen wir uns zu wenig über unseren Gott. So, als wenn wir gebunden sind und wir tun so, als wenn diese Worte nicht wahr wären. Weil ich dich lieb habe und dich erlöst habe. Deswegen. Und ich will daran festhalten. Ich will das glauben. Und ich habe daran festgehalten, selbst in Phasen, wie der verlorene Sohn auf Abwägen. In Phasen, wo mein Leben zu zerbröseln schien. Als wenn Gott sein Wort nicht wahr macht und seine Verheißung nicht hält. Wo Dinge nicht funktioniert haben. Es hat sich nicht geändert in meinem Leben, auch in den Tagen von Versagen und in den Tagen von Sünde. Aber ich weiß, dass Gott irgendwann mal meinen Namen gerufen hat, laut. Und das tut er mit dir. Heute Morgen, vielleicht vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, und er steht dazu. Lazarus, komm heraus. Er hat mich gerufen und er tat es laut. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft. Und dann geht das Leben neu los. Und er will unsere lästigen Steine wegrollen und er will die Binden lösen, sodass wir frei durchs Leben laufen können. Das ist seine Vision für unser Leben. Manchmal ist es schwer und manche, manche Schicksale sind hart und wie gesagt, ich bin kein Idiot, ich weiß, was auch realistisch ist. Aber ich will Gottes Realismus mit dazu bringen und sagen, wir lassen uns versuchen, die Bindungen zu lösen. Es gibt Verheißungen dafür. Jesus hat keine geringere Vision für unser Leben als das. Warum? Weil er uns liebt und weil wir wertvoll sind in seinen Augen. Ist das so? Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Jesus, mir fehlen die Worte, um das auszudrücken, um eine angemessene Reaktion zu geben auf das, was du getan hast. Wir kommen von Ostern und dein Sterben ist noch so vor Augen. Dein Leiden für uns. Und doch, Herr, bin ich so froh, dass du es getan hast. So froh, dass du meinen Namen rufst, wie du den Namen von Lazarus gerufen hast. Ich bin so froh, dass du den Namen eines jeden, der hier ist, heute Morgen rufst. Komm zu mir, komm heraus. Steine weg, Bänder weg. Dir gehört alle Ehre dazu, Herr, weil du bist der Anfang und das Ende. Du bist der, worum es geht. Und du bist der Einzige, der dieses Wunder von Erlösung und von Auferweckung schaffen kann. Dir sei die Ehre, Herr Jesus, alle Zeiten. Amen.